Und jetzt kommt Uli Wille mit seinem Vortrag zu Bewegungen. Uli, wir sind soweit. Ich habe jetzt nur leider die Yogamatratze im Zimmer liegen lassen, aber das ist für dich okay, ja? Okay, gut.
Ja, vielen Dank. Die Zukunft der Vergangenheit lautet das Thema meines Vortrags. Ein brandaktuelles Thema, gleichzeitig auch ein zeitloses Thema. Tatsächlich hatten wir bei den Einsendungen zu unserem Jungautorenwettbewerb auch einen Text, der sich mit diesem Thema befasst und der auch genau denselben Titel hatte. Gleichzeitig ist es aber auch natürlich ein schwieriges Thema. Sascha Tamm hat mich darauf hingewiesen, dass es in der Sowjetunion wohl eine Redensart gab: Nichts ist so schwer vorherzusagen wie die Vergangenheit. Da muss man noch sacken lassen und dazu sagen, dass das in der Sowjetunion eine Redensart war, aber ich glaube, in ein paar Jahren versteht das auf Anhieb jeder, auch hier, was damit gemeint ist. Ja, deswegen, es gibt vielleicht jetzt einige, die einen geschichtlichen Überblick erwartet haben über libertäre Bewegungen, aber geschichtliche Überblicke sind meistens, das haben wir unter anderem auch zum Beispiel gestern von Herrn Klonowski erfahren, meistens auch eigentlich Mythologien. Deswegen habe ich gedacht, ich fange einfach direkt mit Mythen an. Aus Mythen und Legenden kann man meistens sehr viel lernen. Und ich habe mir überlegt, welche Mythen und Legenden ich heranziehen möchte. Da gibt es ja so alte Sagen, die Nibelungensaga, die isländischen Sagas, die Völsungasaga. Und in moderner Form aufbereitet kann man sie natürlich genießen, in Form von Wagner-Opern oder Hollywood-Filmen, je nachdem, ob man jetzt mehr ein verknöcherter Bildungsbürger ist oder ein verblödeter Konsument. Und ich habe so ein bisschen dann herumgefragt, ob man mir einen Rat geben könnte, gestern an der Whisky-Bar und auch heute beim Mittagessen. Und man sagte, ja, Tolkien, Herr der Ringe, das geht immer. Das ist ein Mythos, den jeder kennt, so ein Grundmythos. Gut, denn der ist ja auch verfilmt von Peter Jackson, übrigens ganz hervorragend verfilmt. Ich hätte vorher nicht gedacht, vor ungefähr 15 Jahren oder so sind die Filme ja erschienen, dass man das überhaupt verfilmen kann. Und ich weiß noch, dass ich damals ganz hin und weg war. Er setzt aber natürlich nicht die Lektüre der drei Bände, also Tolkien, The Lord of the Rings, Urroman der Fantasy-Literatur, auf Deutsch, Der Herr der Ringe. Ja, also die meisten werden wahrscheinlich zumindest aus dem Film die Handlung kennen. Ich fasse es mal kurz oder auch etwas länger zusammen. Also es geht um den Kampf Gut gegen Böse. Die Guten werden vor allem verkörpert von den Elben. Das ist so eine Spezies, die so ein bisschen so jugendstilhafte Figuren sind, etwas jenseitig und auch schon sehr, sehr alt, also 3000 Jahre ist bei denen kein Alter. Und Menschen und Zwerge gibt es da auch und die Bösen werden verkörpert von den Orks. Und die sehen einfach ganz schrecklich aus und ganz hässlich. Das ist immer das Schöne bei Fantasy, dass man direkt erkennt, wer gut und wer böse ist. Und die Orks, die sind einfach ganz, ganz schrecklich. Ja, und das Objekt der Begierde ist ein Ring. Der Ring der Macht, der eine Ring, es gibt auch noch ein paar andere Ringe, das führt jetzt so weit, aber der eine Ring der Macht, der hat die Eigenschaft, seinem Träger, der ihn auf den Finger zieht, eine sehr große Macht zu verleihen. Der wird dann unsichtbar und kann ungesehen überall hinkommen und das ist eben der eine Ring. Ein Ring für den dunklen Herrn auf dunklem Thron. Im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Im Lande Mordor wohnen nämlich die Orks oder sind da erzeugt worden. Und der böse Herrscher, das ist, der heißt Sauron. Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Das ist jetzt aus dem Gedächtnis zitiert nach der Übersetzung von Margaret Carew. Wenn man das Buch in Übersetzung liest, Original ist natürlich immer besser, dann sollte man diese heranziehen und nicht die neue von Wolfgang Krege. Naja, was ist also jetzt der Ring? Bösen wollen natürlich den Ring haben, weil er eben eine große Macht verleiht. Und die Guten wollen den Ring schützen. Der Ring war, ich weiß nicht, ganz lange, Jahrhunderte oder Jahrtausende verschollen. Man wusste nicht, wo der war. Auf einmal ist er aber wieder aufgetaucht. Und jetzt mobilisieren die Kräfte der Finsternis ihre Truppen, um diesen Ring an sich zu bringen. Und da taucht jetzt ein seltsames Völkchen auf, das in den alten Sagen und Legenden gar keine Rolle gespielt hat und überhaupt nicht erwähnt wurde, nämlich die sogenannten Hobbits. Die Hobbits wohnen im Auenland. Das ist ein idyllisches Ländchen und sie leben dort in so einer Art, ja, fast einer quasi Anarchie oder einem Minimalstaat, einem libertären Minimalstaat zumindest. Kümmern sich nicht um Politik, sind daran nicht interessiert, sind auch an dem ganzen Kampf gut gegen böse eigentlich nicht interessiert. Sie sind daran interessiert, 6 Mahlzeiten am Tag zu bekommen und immer was zu rauchen zu haben. Das ist übrigens interessant, weil also Tolkien schöpft aus germanischen und keltischen Sagen und verwurstet das alles, aber auf gekonnte Weise. Und das ist auch dann so, dass das Ambiente, so nicht so sagenhaft, die Elben und so weiter, da wird natürlich nicht geraucht, nicht, weil Tabak ist eine indianische Kulturpflanze, die gibt es natürlich in den alten Sagas noch nicht. Und die Hobbits haben das aber, die betreiben Ackerbau und bauen Tabak an. Das spielt auch eine ganz große Rolle und wird auch von Tolkien in einem Vorwort extra erklärt, wie der Tabakanbau ins Auenland kam. Und Kartoffeln, auch eine indianische Kulturpflanze bekanntlich. Also ganz interessant, so. Es ist der Unterschied zwischen den Elben und den Zwergen und den Hobbits ist auch stilistisch, da muss man allerdings das Buch lesen, kommt stilistisch sehr gut raus, wie unterschiedlich die reden. Also die wird dann so getragen, gesagt, ein Schatten hat sich über die Welt gelegt und wir müssen jetzt das Böse bekämpfen und so weiter. Und die Hobbits sagen, ja, ja, gut, aber vielleicht erst Mittwoch, heute habe ich noch was anderes zu tun, kommen Sie doch vorbei. Und das interessiert uns eigentlich nicht, diese ganze Kampf gegen Gut und Böse. Wir sind ruhige Leute hier, wir wollen unsere Ruhe haben und haben da nicht viel mit zu tun. Warum aber jetzt die Hobbits, warum müssen die jetzt gegen das Böse kämpfen? Naja, das Problem ist, der Ring ist im Auenland bei den Hobbits. Also ein Hobbit hat den und jetzt hat er die Aufgabe, diesen Ring zu zerstören. Warum zu zerstören? Das ist wichtig. Man könnte ja denken, ist ja gut, die Guten haben den Ring, der Hobbit kann ja den Ring, wenn er sich nicht für Politik interessiert, kann ja den Elben geben, der guten Seite, und dann haben die den Ring und dann haben die Macht und werden die Kräfte der Finsternis besiegen. Nein, das Problem mit dem Ring ist folgendes. Der Ring, der einem die Macht verleiht, der macht was mit einem. Erstmal macht er abhängig. Also wenn man den mal benutzt hat, dann will man den immer und man will ihn haben und man will die Macht, die mit ihm verbunden ist. Also bei dem Ring geht es nicht, wie bei dem anderen Ring in Wagners Zyklus, um Geld so sehr, sondern um politische Macht. Und man wird so einen auf die Dauer, wenn man den Ring länger hat und besitzt und benutzt, so ein bisschen ausgedünnt innerlich und verliert sein eigenes Selbst. Ein seltsames Wesen namens Gollum, dass diesen Ring die ganzen, weiß ich nicht, Jahrzehnte, Jahrhunderte oder Jahrtausende besessen hat, das ist auch schon ein Schatten seiner selbst. Das ist irgendwie mit den Hobbits verwandt und ist aber inzwischen so zu einem schleimigen, kriechenden Wesen geworden, das den Ring haben will und der ist jetzt verschwunden und die Hobbits haben den ja und sein ganzes Lebensziel gilt nur noch dem Erlangen dieses Rings und schmiedet Intrigen und so weiter. Und naja, das ist der Grund, weshalb jetzt man nicht will, dass der Ring eingesetzt wird, sondern der muss zerstört werden, damit er nicht in die falschen Hände fällt. Und der Hobbit, also namens Frodo, der eigentlich die Hauptfigur des ganzen Mythos, will eigentlich, also hat natürlich gar keine Lust, diesen Ring jetzt zu zerstören, denn man kann den nicht so einfach zerstören, man kann den nur zerstören, indem man ihn in den Schicksalsberg, so eine Art Vulkan, reinwirft, wo er auch geschmiedet wurde. Und er ist natürlich ziemlich weit weg und da will er natürlich jetzt nicht hinreisen und will damit nichts zu tun haben und sagt dann zu dem rechtmäßigen König, der also das ist ein bisschen jetzt, will ich jetzt nicht alles erklären, also der rechtmäßige König, der aber eben kein König ist, sondern sich versteckt und als Landstreicher, dem will er den Ring geben, er soll das machen und die Elbenkönigin Galadriel, der will er auch den Ring geben und sagt, bring du doch den Ring dahin, wenn dir das so wichtig ist, ich will das ja gar nicht. Und, die sagt dann, nein, das geht nicht, ich kann den Ring nicht nehmen, weil was würde passieren, wenn ich den Ring hätte, ich würde ihn benutzen, und zwar in dem Willen, Gutes zu tun. Ich würde Gutes tun wollen mit der Macht des Rings. Und das würde ganz nach hinten losgehen, ich würde dann zu einer Tyrannin werden und... ja, und das will man nicht. Und er kann das aber, weil er ein libertärer Hobbit ist und nicht so nach der politischen Macht strebt. Naja, gut, also ob ich jetzt nicht spoilern darf. Ich glaube, die meisten kennen das ohnehin. Also es geht letzten Endes alles gut aus und so weiter und das Gute siegt und... Ja, aber noch nicht, ich sage ja nicht genau, auf welche Weise. Und dann der Ring. Ja, und der König wird wieder intronisiert. Ja, und die Hobbits gehen dann nach Hause, eine Mission erfüllt, und trinken ihr Bier und so rauchen. Und, ach so, das heißt vorher aber, genau, der König wird intronisiert und die Hobbits sind natürlich auch eingeladen und wollen sich also vor dem König verbeugen. Aber man sieht schon, das ist wiederum in dem Film gut. Ich weiß gar nicht, ob in dem Buch, kann ich mich gar nicht erinnern an diese Szene. Man sieht schon, dass sie mit Verbeugen, da haben sie es auch nicht so, das ist nicht so, so ein bisschen linkisch. Und der König sagt dann auch, nein, ihr verbeugt euch von niemandem. Und ja, dann ist das alles, das Böse erstmal besiegt. Und der Ring ist vernichtet, der Ring der politischen Macht. Ja, soweit der Mythos. Was lernen wir jetzt daraus? Für die Wirklichkeit. Da wir alle am Rand des Schicksalsbergs hängen, wir libertären Hobbits im Kampf gegen das Böse, was lernen wir? Erstmal, wir sind die Guten, das ist klar. Und ja, und wir kämpfen gegen das Böse. Aber hier gibt es eine Schwierigkeit in der Realität, die es in der Fantasy so nicht gibt. Um das Böse zu bekämpfen, muss es ja das Böse erstmal geben. Und man muss ja auch das Böse kennen. Und wissen, was das ist und wo das ist. Wo ist Mordor? Wo sind die Hobbits? Wer ist gut, wer ist böse? Ich bin, wie man heute sagt, in der Zeit des Kalten Krieges aufgewachsen. In den 70er und 80er Jahren. Da war das oberflächlich betrachtet noch einfacher. Es schien einfacher zu sein. Da gab es die beiden Großmächte und die beiden Machtblöcke, die NATO und den Warschauer Pakt. Und die einen waren die Guten und die anderen waren die Bösen. Wer war, kam natürlich immer auf den Standpunkt an, aber das schien so naiven Gemütern, wie ich natürlich damals auch noch war, ziemlich klar zu sein. Ronald Reagan, der damalige amerikanische Präsident, bezeichnete die Sowjetunion einmal als das Reich des Bösen. Und er wurde natürlich scharf dafür kritisiert. Libertärer Freund von mir sagte, also ein aufrechter Libertärer, den ich sehr schätze, sagte dann später, er versteht überhaupt nicht, hat gar nicht verstanden, warum das kritisiert wird. Das ist doch eine triviale Wahrheit. Natürlich ist die Sowjetunion das Reich des Bösen. So. Naja, also natürlich war das Sowjetregime böse. Also ich neige zwar etwas zum moralischen Nihilismus, aber natürlich gibt es böse Menschen. Natürlich waren das in der Sowjetunion böse Herrscher und natürlich gab es da viel Böses. Aber das Reich des Bösen ist schwierig. Also das ist eine definite Kennzeichnung. Da kann es ja nur eins von geben. Das ist ja ein Monopol. Also wenn die Sowjetunion das Reich des Bösen ist, kann beispielsweise Nordkorea es nicht mehr sein. Und vor allem wird das Reich des Bösen, dadurch wird natürlich eine religiöse oder metaphysische, spirituelle Konnotation erzeugt. Und das war auch, glaube ich, der Grund, warum manche Menschen Angst bekamen, als sie diese Formulierung hörten. Denn mit dem Reich des Bösen kann man natürlich keine Abrüstungsverhandlungen führen. Und da muss ich auch sagen, also ich halte, also das meine ich jetzt ernst, es war Samstagabend, der letzte Vortrag, ich halte nicht viel davon, den Sozialismus zu dämonisieren und ins Metaphysische zu heben. Denn der Sozialismus ist eine falsche ökonomische Theorie. Und er hat, das hatten wir ja gestern Abend gehört in den Vorträgen, er hat natürlich überlebt, obwohl er längst widerlegt worden ist, theoretisch, und obwohl er immer an der Wirklichkeit gescheitert ist, hat natürlich überlebt, weil er sich selbst natürlich auch diese religiöse, spirituelle Dimension verliehen hat. Nur mit Orks kann man nicht reden. Und auch wenn der andere auftritt wie ein Ork, muss ich das nicht unbedingt mitmachen. Viele Sozialisten sind vielleicht gar keine Orks, sondern eher Zwerge oder so. Denen man mal nur Mises und Hayek und vielleicht noch von Popper die Open Society geben muss, und sie erkennen ihre Irrtümer. Aber wenn man gleich sagt, da hier zwischen uns gibt es einen spirituellen Gap, ja, einen Graben, dann raubt man sich natürlich jeder Möglichkeit zur Verständigung und jeder Möglichkeit zur Aufklärung. Reagan hat gewisse Sympathien unter Libertären auch, allerdings also man sagt immer, der Reagan, der war nicht die hellste Kerze im Weißen Haus, der war so ein bisschen dösig, aber das macht nichts, der hatte gute libertäre Berater. So, das ist eine Darstellung, die ist auch nicht ganz falsch, ist natürlich überzogen. Also erstmal war Reagan war natürlich nicht doof, war natürlich hinreichend intelligent, aber er war, was damit gemeint ist, ist richtig, er war natürlich kein Ökonom. Er war Schauspieler, kein besonders guter, aber er war eben vor allem kein Ökonom. Und es stimmt ja, er hatte libertäre Berater, er hatte aber auch nicht libertäre Berater. Und wenn man sich so überlegt, wenn man das jetzt mit der Geschichte des Rings, Herr der Ringe, in eins bringt, wenn man fragt, wer war Reagan, war das jetzt ein Elbe oder ein Ork? Also Reagan war eigentlich der Ring. Denn der wahre Kalte Krieg, der fand eigentlich im Vorzimmer des Weißen Hauses statt, wo die Berater ständig versuchten, den Präsidenten in ihrem Sinne zu beeinflussen. Das wird sehr schön beschrieben in einem Buch von Jerome Takili oder Takil, also ich weiß, wie man ihn schreibt, aber nicht genau, wie man ihn spricht, mit dem Titel It Usually Begins with Ayn Rand, ist auch ins Deutsche übersetzt, unter dem Titel Meistens fängt es mit Ayn Rand an, meist beginnt es mit Ayn Rand, so, bei Lichtschlag erschienen. In deutscher Übersetzung, wie übrigens auch die deutsche Übersetzung des Buches von Schafarewitsch, über das gestern ja so viel geredet wurde, genau. Da wird es sehr schön beschrieben, dass Reagan gar nicht so den Einfluss hatte, sondern eben verschiedene Berater und Nancy natürlich auch also Nancy Reagan, nicht Nancy Sinatra, ja, und dann, und naja, also wir haben ja da schon heute auch etwas drüber gehört, über die Reaganomics, und die libertären Berater von Reagan sagen ja teilweise auch heute, dass das letzten Endes nichts gebracht hat, also zum Beispiel David Boas, und ja, gut, also das war damals der sogenannte Kalte Krieg. Übrigens, Trump ist auch nicht doof. Also nur, also Trump, das Problem bei Trump ist ein ganz anderes. Also ich habe, Trump erinnert mich immer an ein Gedicht von Wilhelm Busch, das fängt mit den Zeilen an: Er war nicht unbegabt, die Geisteskräfte genügten für die laufenden Geschäfte. Nur hat er die Marotte, er sei der Papst. Dies sagt er oft und gern, für jedermann zum Ärgernis und Spotte, bis sie zuletzt ins Narrenhaus ihn sperren. So, das irgendwie muss ich bei Trump da immer dran denken. Aber in den Medien wird es anders dargestellt. Da wird so dargestellt, als wäre er, ja, also würden die Geisteskräfte nicht ausreichen. Naja, gut. Ja, das war der Kalte Krieg damals. Also so einfach war es damals auch nicht. Heute ist es natürlich noch komplizierter geworden. Heute kann man nicht mehr sagen, wo Mordor ist. Heute sind die Bösen unter uns. Den Bösen sind sie los, die Bösen sind geblieben. Heute trampeln die Orks durchs Auenland, durch die Blumenbeete. Und sind unter uns Hobbits. Ich glaube, darüber besteht Einigkeit. Also ich glaube, jeder Antifant kann dem zustimmen und jeder neue Rechte auch, wenn ich das so sage. Die Orks sind heute unter uns. Die Frage ist nur, wer sind die Orks? Also wen meine ich jetzt damit? Die Frage möchte ich jetzt nicht beantworten, sondern den Zuhörern zu überlassen. Also wenn sie jeder mal für sich im Stillen diese Frage beantworten, und dann in sich gehen und sich fragen, was das über sie selber aussagt. Ja, Entschuldigung, also wie gesagt, ich bin in den 70er, 80er Jahren aufgewachsen und, was ich noch nicht gesagt habe, evangelisch. Also da war dann so auf Kirchenfreizeiten und so weiter, da wurden dann immer solche Übungen gemacht. Aber Sie brauchen das jetzt nicht, die Lösung auf den Zettel zu schreiben und Ihrem Nachbarn zu geben und dann feierlich zu verschlucken. Also ich glaube, auch die meisten machen das ja jetzt gar nicht, sondern denken sich lieber, was wohl andere denken und ob die dann hoffentlich in sich gehen. Naja, also die Orks sind hier. Das letzte Kapitel, ich glaube das letzte oder eines der letzten von Herrn der Ringe, heißt die Befreiung des Auenlands. Und ja, jetzt meinen manche, ja, um die Orks zu bekämpfen, müssen wir den Ring einsetzen. Sogar Frodo macht das an einer Stelle im Herrn der Ringe, als er in höchster Not ist. Die Not ist groß und da müssen wir jetzt an die Macht, den Ring der Macht, überstreifen. Jetzt, wo die Hütte brennt, können wir es uns einfach nicht leisten, theoretische Diskussionen über Detailfragen zu führen, wie die, ob Benzin vielleicht nicht der allerbeste Brandbeschleuniger ist, Brandlöschmittel ist. Ja, dazu kann ich nur sagen, weiche Wotan, weiche. Fürchte die Macht des Rings. Aber ich will, also es muss jeder selber wissen, also ich will auch überhaupt jetzt nicht hier sagen, junge Leute sollen sich nicht politisch engagieren. Es ist nur, ich würde das ja auch nicht so sehen, wenn ich nicht selber 12 Jahre lang in der FDP gewesen wäre und die Macht des Rings fürchterlich erfahren hätte. Ich will etwas Bescheideneres sagen. Thank you. Gottfried Benn hat in seiner Abrechnung mit dem Nationalsozialismus, dem er ja kurzzeitig selber verfallen war, gesagt, dass er diese Abrechnung eigentlich nicht wegen des Nationalsozialismus, der am Boden liegt, vornimmt, sondern für die Jugend, der er wünscht, dass sie, wenn an sie die Zeit kommt zu herrschen, nicht allzu großmäulig und tausendjährig auftreten möge. Und deswegen ist mein Wunsch an die künftigen Herrscher, wenn ihr dann als Götter in Walhall einzieht, die Klagen der Rheinkinder nicht ignoriert, die aus der Tiefe den Raub des Goldes beklagen. Dankeschön.